Ja, vor einigen Wochen, das habt ihr bestimmt alle mitbekommen, da gab es ein Ereignis, das hat das politische Berlin erschüttert und auch die halbe Republik. Was war passiert? Es hatten sich mehrere Bundestagsabgeordnete an der Notlage, in der wir gerade leben, bereichert, indem sie hohe Provisionen eingestrichen haben sollen, muss man sagen. Aber das war so schwerwiegend, dass man sagte, das ist mit der Stellung eines Bundestagsabgeordneten unvereinbar. Wir hatten also in sechsstelliger Höhe Geld kassiert dafür, dass Masken beschafft wurden, das mittlerweile unter der Maskenaffäre bekannt. Und diese persönliche Vorteilsnahme war absolut unakzeptabel. Und warum unakzeptabel? Weil es mit der Stellung eines Bundestagsabgeordneten nicht vereinbar war. Das heißt also, man erwartet von dem Lebenswandel eines Vertreters des Volkes, dass er sich auch entsprechend mit der Stellung dieses Vertreters vor dem Gesetz auch deckt. Jetzt können wir uns fragen, gilt dieses Prinzip Deckung des Lebenswandels mit der Stellung, gilt das auch für Christen? Denn auch Christen, wir haben in Jesus Christus auch eine sehr hohe Stellung von Gott bekommen und natürlich verpflichtet uns das auch zu einem bestimmten Lebenswandel, der Gott ehrt. Es gibt jetzt aber einen entscheidenden Unterschied zwischen dem Bundestagsabgeordneten und der sein Mandat bekommt und zwischen dem Menschen, der Christ wird und zu Jesus findet und eine neue Stellung vor Gott bekommt. Der entscheidende Unterschied ist folgender. Der Bundestagsabgeordnete, wenn er sein Mandat bekommt, ist immer noch derselbe Mensch. Mit denselben Launen, mit denselben Eigenarten und Schuldigkeiten. Er ändert sich innerlich nicht. Vielleicht hat er einen neuen Anzug und er sieht äußerlich anders aus, aber er ist immer noch derselbe Mensch. Aber ein Mensch, der zu Jesus kommt, der bekommt nicht nur eine neue Stellung vor Gott, sondern er bekommt auch ein neues Wesen, wird also ein anderer Mensch. Und an diesem Thema wollen wir uns heute mal beschäftigen. Der Text, der steht in Kolosser 3, Vers 8 bis 14. Jetzt müssten wir eigentlich den Kolosserbrief in der Zusammenhängigkeit lesen. Das schaffen wir aber nicht in der Kürze der Zeit. Deswegen werde ich versuchen, euch einige Einblicke und einige Zusammenhänge zu geben, die den Text dann etwas besser erklären. Wir schauen uns jetzt mal diesen Vers an oder diese Verse an. Ich habe es hier mal von der Elberfelder Bibelübersetzung mitgebracht. Und wenn ihr herausgeht, dann werdet ihr sehen, an dem langen Tisch hinten vor dem Fenster, da sind auch die sogenannten Handouts. Also das ist eine Kurzform dessen, was jetzt hier an der Wand zu erscheinen kommt. Das könnt ihr euch gerne mitnehmen, es sind genügend da und es ist sogar mehrfarbig. Es ist eine Seite mit einigen Darstellungen. Wir gehen jetzt also rein in den Text, Kolosser 3, Vers 8 bis Vers 14, also mitten rein ins Geschehen und ich versuche das nachher ein bisschen aufzudröseln. Vers 8, jetzt aber legt auch ihr das alles ab, Doppelpunkt, Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund, belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bilde dessen, der ihn erschaffen hat. Da ist weder Grieche noch Jude, Beschneidung noch unbeschnitten sein, Barbar, Sküte, Sklave, Freier, sondern Christus alles in allen. Vers 12. Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, milde Langmut. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Und der letzte Vers. Zu diesem allem aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Das alles unter diesem Decktitel, Stellung und Wandel eines Menschen müssen sich decken. Das gilt für den Bundestagsabgeordneten genauso wie für den Christen. Wenn wir jetzt eine Überschrift suchen für diesen Text, ich hatte nur ein bisschen mehr Zeit, darüber nachzudenken. Und ich habe auch wirklich mich bemüht, da eine wirklich schlüssige, passende Überschrift zu finden. Dann könnte man folgende Formulierung wählen, wie man als durch Jesus Christus erneuerter Mensch lebt. wie man als durch Jesus Christus erneuerter Mensch lebt. Das ist das Thema unseres heutigen Textes. Und da geht es um drei Schritte, um drei Teilthemen. Das erste ist, wir müssen uns Gedanken machen über das, was die Bibel als alter Mensch und als neuer Mensch bezeichnet. Alter Mensch, neuer Mensch, das sind zwei Pole. Das ist das Erste. Das Zweite, dann haben wir gelesen von dem Ablegen und dem Anziehen. Das scheint eine wichtige Formulierung zu sein, eine wichtige Aufgabe für den Christen zu sein. Das müssen wir uns nochmal näher anschauen, Ablegen und Anziehen. Und das Dritte ist, ja, wenn wir das dann auch verstanden haben und also nicht nur uns im Kopf klar gemacht haben, sondern auch in der Praxis, wie wirkt sich denn das auf das Gemeindeleben aus? Das sind also die drei Dinge, die wir uns heute genauer anschauen werden unter diesem Text. So, jetzt noch einmal zum Kolosserbrief. Also viele von euch werden das wissen, ich will trotzdem noch mal so ein paar Streiflichter geben. Kolosse war eine Stadt in Kleinasien, heutige Türkei, etwa 180 Kilometer landeinwärts östlich gelegen von der Stadt Ephesus. Ephesus kennen wir sehr gut, gibt es den Epheserbrief und es gibt auch die Gemeinde in Ephesus. Und war also Hinterland von Ephesus. Nun war Paulus eine lange Zeit in Ephesus, hat mehrere Jahre dort, mindestens 2 Jahre dort evangelisiert und von dort aus war wie so ein Zentrum und scheint sich das Evangelium in ganz Asien ausgebreitet zu haben. Also Paulus war sehr effektiv, sehr effizient unterwegs und hat in großen Städten die Botschaft verkündet. Möglicherweise ist dadurch auch das Evangelium nach Ephesus gelangt. Es ist jedenfalls so, dass Paulus offenbar nicht der Gründer der Gemeinde in Ephesus war. Da wird ein anderer Mann genannt, der heißt Epaphras und der hat die Gemeinde in Ephesus Kolosse gegründet. Dankeschön, das habe ich mich schon versprochen. Natürlich hat Paulus die Gemeinde in Ephesus gegründet, aber nicht die Gemeinde in Kolosse. Paulus hatte also Leute, die mit ihm gearbeitet haben und die haben dann das Evangelium auch nach Ephesus getragen. Möglicherweise ist Paulus auch nie in Kolosse, das habe ich schon wieder versprochen, entschuldigt bitte, nach Kolosse getragen. Und möglicherweise ist Paulus auch nie nach Kolosse gekommen. Ich habe gestern nochmal die Karte studiert, die Missionsreisen. Da gibt es Leute, die sagen, er ist tatsächlich da durchgekommen, aber andere Routen sind eher nördlicherweise und dann ist er gar nicht in Kolosse gewesen. Kolosse war eine Stadt, die lag an einer Handelsroute, war also durchaus sehr bedeutend über viele Jahrhunderte, lag an dem Hang eines Nebenflusses zum Fluss Mäander, deswegen sagen wir auch Mäandrieren. Das Problem der Gemeinde in Kolosse war, da gab es also irre Lehrer, die unterwegs waren und die haben also Dinge verrückt, die biblisch eigentlich eindeutig sein sollen. Und Paulus beginnt jetzt, also er hat Sorge um die Gemeinde, deswegen schreibt er diesen Brief an die Kolosse-Gemeinde und er beginnt jetzt diese Dinge klarzurücken. Und zum Beispiel in den ersten beiden Kapiteln vom Kolosserbrief macht Paulus klar die richtige Lehre von Jesus Christus. Die Theologie von Jesus Christus. Also er ist der Schöpfer, er ist der Anfang, er ist das Ebenbild Gottes, er ist der Erlöser, er ist der Versöhner. Alles ist er. Er, immer wieder Jesus. Das hatten diese Irrlehrer verrückt, hatten Jesus abgewertet. Dann kamen falsche Lebensstile rein, Askese und man sollte bestimmte Rituale feiern oder halten, die waren peinlichst einzuhalten. Alle diese Dinge, die rückt Paulus in Ordnung. Und in Kapitel 3 nimmt er dann so ein bisschen einen Kurs auf, nicht nur Christus in der Lehre, sondern Christus im Lebenswandel. Und da passt jetzt unser Text hinein, wie man als durch Jesus erneuerter Mensch lebt. Das muss sich auch in der Ethik eines Christen widerspiegeln. Jetzt kommen also die drei Punkte. Der erste Punkt ist alter und neuer Mensch. Alter und neuer Mensch. Wo kommt das jetzt her? Wir schauen jetzt mal in den Vers 9 rein. Der Vers 9 sagt, belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen, und Vers 10, und den neuen angezogen habt. Es gibt also einen alten Menschen und es gibt einen neuen Menschen. Das ist durchaus ein biblisches Thema, das finden wir nicht nur im Kolosserbrief, das finden wir auch an anderen Stellen, zum Beispiel im Römerbrief, im Epheserbrief. Das ist also durchaus etwas Wichtiges. Das können wir nicht einfach so als Nebengedanken abtun, sondern das ist schon ein Thema, das grundlegend ist auch für unser unseren Lebenswandel als Christen. Schauen wir uns mal den alten Menschen an. Der alte Mensch, da ist also nicht viel Gutes dran. Deswegen haben wir ihn hier schwarz. Wo kommt denn dieser alte Mensch her? Und wenn wir jetzt biblisch denken, und das sollten wir immer tun, wir denken so, wie das die Bibel uns das Menschenbild vorstellt. Und dann müssen wir sagen, der alte Mensch, der kommt von Adam her. Und zwar von Adam, wie er gefallen ist. Der Mensch Adam, der in Sünde gefallen ist, sich von Gott entfernt hat, dessen Wesen wurde durch den Sündenfall anders. Er wurde zum Sünder. Und von Adam her kommen alle Menschen, alle, die biologisch jetzt von Adam her abstammen, das sind alle, bis auf einen, unser Herr Jesus Christus. Aber wir alle, die wir hier in diesem Raum sitzen, wir stammen biologisch von Adam ab und haben diese Adams Natur geerbt und haben also den alten Menschen in uns. Und wenn wir jetzt fragen, was sind das für Eigenarten, die den alten Menschen ausmachen, dann schauen wir in den Vers 8, also ein Vers zurück. Und dann steht da zum Beispiel, das ist keine vollständige Liste, sondern einfach eine Illustration, beispielhaft. Zorn und Wut gehört dazu. Das sind keine Tugenden. Und ich bin auch persönlich sehr vorsichtig zu sagen, es gibt einen heiligen Zorn. Den gibt es bei Gott. Aber ob ich als Christ für mich reklamieren kann, ich habe jetzt einen heiligen Zorn, da bin ich sehr, sehr zurückhaltend, weil die Bibel uns deutlich macht, dass die Brücke zwischen dem Zorn und der Sünde oder die Lücke dazwischen ist nur ganz, ganz fein, hauchdünn. Vom Zorn kommt schnell auch dann Reaktionen, die dann sündhaft sind. Das Gleiche gilt auch für die Wut. Also natürlich sollen wir auch als Christen Profil beziehen und manchmal müssen wir auch klare Kante sagen. Aber Zorn ist etwas Unkontrolliertes und da bin ich sehr persönlich sehr vorsichtig und für mich zu reklamieren, ich bin jetzt im heiligen Zorn und deswegen darf ich mich mal so ausfallend bewegen. Bosheit, Lästerung, viele Dinge passieren mit dem Mund, Lästerung, schlechtes Reden, schändliches Reden, das sind alles Dinge, die gehören mit dem alten, zum alten Menschen. Jetzt auf der anderen Seite haben wir den neuen Menschen, den haben wir gerade gelesen, den gibt es eben auch. Und dieser neue Mensch, der ist nun mal ganz anders, er ist weiß, also er ist wie so ein Ideal. Natürlich können jetzt viele Menschen sagen, ihr Christen, ihr seid jetzt Utopisten, ihr seid Idealisten, das gibt es ja gar nicht. Aber der Text macht uns schon deutlich, dass es diesen neuen Menschen wirklich gibt. Und dass ein Christ dieses neue Menschsein in sich trägt. Das ist also keine Utopie. Jetzt schauen wir mal, was ist denn jetzt das Merkmal des neuen Menschen? Und der steht in Vers 12. Wir haben den Text ja gerade gelesen. Zu dem neuen Menschen gehört zum Beispiel Erbarmen. Dass es einem nicht egal ist, wie es dem anderen geht. Auch in der Gemeinde, da sollen wir barmherzig sein. Wir haben viele Geschwister, die Not leiden. Und dann beten wir für sie, tragen sie auf unserem Herzen und ja, leiden mit ihnen ein Stück weit mit. Wenn ein Glied leidet, leiden alle mit. Dieses Erbarmen, dieses herzliche Beieinandersein, dass es uns nicht egal ist, wie es dem anderen geht, das ist ein Zeichen, ein Wesensmerkmal des neuen Menschen. Die Güte, die Demut. Die Demut ist das Gegenteil von Hochmut und Demut ist sozusagen die richtige Sicht von sich selber. Also, dass man sich selber so sieht, wie man wirklich ist, der alte Mensch, der wäre hochmütig. Der kennt sich nur als, der ist stolz und der hat auch keine Fehler. Der neue Mensch, der hat gelernt, sich selber richtig zu sehen vor Gott. Und die Demut macht uns dankbar, dass Gott uns Sünder angenommen hat. Mildtätigkeit. Und dann kommen auch viele Dinge dazu, die man mit dem Mund tut, also kein Lügen, sondern die Wahrheit reden. Das alles sind Kennzeichen des neuen Menschen. Und jetzt fragen wir als nächstes, das steht jetzt in diesem Text nicht so drin, also nicht, aber an anderen Stellen der Bibel steht es eindeutig, wo und wann passiert sozusagen die Transformation zwischen alter Mensch und neuer Mensch? Wann passiert das? Was muss man da tun? Muss man in die Kirche eintreten? Muss man Kirchensteuern zahlen? Muss man getauft werden und dadurch wird man automatisch zum neuen Menschen? Da müssen wir sagen, nein, das passiert eigentlich in der Bekehrung. In dem Moment, wo ein Mensch erkennt, Herr Jesus, ich bin ohne dich verloren, ich möchte dich annehmen als meinen Retter und Herrn, das nennen wir Bekehrung. Mein du sollst mein neuer Herr werden und dir will ich folgen. Ich will also meinen Kurs auch orientieren und neu ausrichten. Und bei dieser Bekehrung passiert das Wunder der Wiedergeburt, das Wunder der Transformation vom alten Menschen zum neuen Menschen. Und diese Bekehrung, wenn sie dann echt ist, naja, dann wird irgendwo und irgendwann wird sich der bekehrte Mensch sagen, was hindert es mich, dass ich mich taufen lasse? Und dann wird in der Taufe, und wir haben jetzt nächste Woche in Rostock 5 Taufen, davon sind 2 von uns und 3 von einer Nachbargemeinde, und in dieser, wir freuen uns schon da richtig drauf, in dieser Taufe wird dann deutlich, dass ein Mensch sagt, ich bin mit Christus gestorben, der alte Mensch ist gestorben und der neue Mensch ist auferstanden. Mit Christus auferstanden zu neuem Leben. Die Taufe wäre das schöne Bild dessen, dass ein alter Mensch sozusagen nicht mehr da ist und der neue Mensch ist jetzt auferstanden sozusagen. Können wir noch mal Folgendes sagen, wenn wir sagen, der alte Mensch kommt von Adam her. Wo kommt denn der neue Mensch her? Da müssen wir sagen, das ist auch in unserem Text, der kommt von Jesus her, von Christus her. Und wenn wir jetzt überlegen, wie sieht Gott denn die Menschheit? Dann müssen wir sagen, Gott sieht die Menschheit eigentlich nur in 2 Kategorien. Entweder hat man die Adamsnatur oder man hat die Jesusnatur. In eine von beiden Kategorien fallen wir. Von Natur aus sind wir alle Adamsnaturen, alte Menschen. Aber wenn wir Christen werden, dann werden wir neue Menschen, dann bekommen wir eine neue Jesusnatur. So, und jetzt schauen wir noch mal ein bisschen weiter. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen habt. Übrigens, der alte Mensch, der ist sehr lebhaft und lebendig, der macht sich bemerkbar, nämlich durch Handlungen. Und die sind alles andere als angenehm. Die sind sehr, sehr gesellschaft- oder gemeinschaftsstörend. Und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bilde dessen, und jetzt schaut mal genau hin, der ihn erschaffen hat. Der neue Mensch ist also eine Schöpfung oder ein Schöpfungswerk Gottes. Der neue Mensch ist keine Utopie, so ein hehres Ideal, wie man sich das so als Wunschvorstellung ausmalt. Wir sind ja Rostocker, Silke und ich, und ihr wart bestimmt auch schon mal die B105 durch Rostock gefahren, am Starthafen lang. Wer da genau hinguckt, das ist etwa dort, wo Kapuzenhof, also da, wo die Fähre nach Gelsdorf rübergeht. Wenn man jetzt von West nach Ost fährt, auf der linken Seite ist ein überlebensgroßes Denkmal, kann man sagen, also eine Statue. Die stammt noch aus DDR-Zeiten, der 105. Und die zeigt jetzt 2 Arbeiter, so etwa, wie ich mich jetzt hier so. Also 2 Arbeiter der Arbeiterklasse. Das war sozusagen der neue Mensch. Der neue sozialistische Mensch sollte da gezeigt werden, fortschrittsorientiert, heldenhaft, kämpferisch. Der soll die neue Gesellschaft aufbauen. Der Sozialismus wollte einen neuen Menschentyp schaffen. Und dieses Denkmal oder diese Statue ist immer noch sozusagen ein Relikt aus alter Zeit. Das wollte man damals schaffen. So stellte man sich den Menschen vor. Nur es hat nicht funktioniert. Es hat nicht funktioniert. Jetzt anders. Ich habe mal eine Geschichte gehört, die könnte so passiert sein, aber nehmen wir mal an, sie wäre so passiert und wir begeben uns mal nach London und stellen uns vor, die wäre jetzt in London im Hyde Park, gibt es eine Ecke, die nennt sich Speaker's Corner und da können Redner ihre Reden halten. Auf so einer Kiste, dann stellen sie sich darauf und dann schwingen sie ihre Reden und die Leute hören zu. Und die Geschichte geht so. Also Speaker's Corner, auf der Kiste steht ein Mann und predigt und preist die Vorzüge des Sozialismus an und er redet und malt sich eine wunderschöne Zukunft aus mit dem Sozialismus. Auf einmal sieht er einen in Lumpen gekleideten Bettler in der Menge. Dann sagt er, meine Zuhörer, sehen Sie diesen Mann? Dann gucken die alle hin. Und er sagt dann, der Sozialismus kann diesen Mann in einen neuen Anzug stecken. Ist das nicht wunderbar? Und ein Christ war dabei und er rief dann ganz laut, und Jesus Christus kann in diesen Anzug einen neuen Menschen stecken. Das ist genau der Unterschied. Ne? Also Gott schafft tatsächlich einen neuen Menschen in uns. Das ist das Wunder der Wiedergeburt. Das kann keine menschliche Ideologie. Das kann keine Philosophie, das kann auch kein Sozialtherapeut mit allen möglichen Mitteln, die er hat, kein Psychologe. Das kann nur Gott, weil hier steht, der ihn erschaffen hat. Das ist ein Schöpfungswerk und wir Menschen können keine neuen Menschen schaffen. Wir können uns zwar selbst belügen und meinen, das funktioniert, in Wirklichkeit geht das nicht. Aber Gott hat diesen neuen Menschen in jedem Christen erschaffen. Das ist Wahrheit, das ist Wirklichkeit. So, und jetzt noch etwas. Wir wollen den Text noch ein bisschen genauer betrachten. Ich gebe nochmal in Vers 10. Und den Neuen angezogen habt, der erneuert wird nach dem Bilde dessen, der ihn erschaffen hat. Der neue Mensch, hier seht ihr einen neuen Menschen, ja, also der ist wirklich ein neuer Mensch, ein Baby. Und dieser neue Mensch ist noch nicht fertig, sondern er muss wachsen. Und dieser Gedanke wird hier ausgedrückt, dass der neue Mensch erneuert wird. Das Neue wird erneuert. Das heißt, das neue Leben in Jesus, das wir bekommen, ist wachstümlich, es ist nicht statisch. Es muss weiter wachsen. Das heißt, wenn wir zu Jesus kommen, dann ist unser Leben als Christ ein permanenter, wachstümlicher Prozess. Vielleicht werden wir am Anfang mehr Erneuerung erleben, weil wir eine ganze Menge uns abgewöhnen, aber mit Gottes Hilfe abgewöhnen und mit der neuen Schöpfung, die wir in uns tragen, das auch dann umsetzen können. Und vielleicht werden wir dann mit zunehmender Reife etwas weniger zu ändern haben. Ich würde es von mir so sagen, als ich Christ wurde, da musste ich erstmal eine ganze Menge ablegen und da wurden mir Dinge klar, die ich sonst nie vorgesehen habe. Also ich habe ein Beispiel, also was nicht weiter schwer war, zum Beispiel der Aberglaube. Das ist etwas, was dann, ich guckte in mein Zimmer, ich war Christ geworden und dann sehe ich da an der Wand, ich hatte ein Hufeisen. Das Hufeisen war der Glücksbringer. Da dachte ich, meine Güte, als Christ brauchst du doch kein Glücksbringer, das Hufeisen muss weg. Also bin ich schnell raufgeklettert auf den Stuhl und habe das Hufeisen abgemacht. Das war relativ einfach. Man kann auch ein gestohlenes Buch schnell wieder zurückgeben. Aber es gibt Dinge, die dauern länger, zum Beispiel charakterliche Veränderungen. Aber sie sind möglich für den Menschen, der den neuen Menschen in sich trägt. Kann man sich mal überlegen, was hat sich bei mir, was hat sich bei dir durch die Hinwendung zu Jesus im Laufe der Jahre verändert zum Guten? Das war also das Prinzip des alten und des neuen Menschen. Die gibt es also und daran halten wir auch fest. Man kann es übrigens auch noch nur als Nebenbemerkung, das Fleisch und der Geist leben im Fleisch, leben im Geist. Das sind Parallelen. Das ist ein anderes Bild, aber es ist dieselbe Grundidee. So, jetzt sind wir beim nächsten Thema, Ablegen und Anziehen. Immer noch unter der Überschrift, wie man als durch Jesus erneuerter Mensch lebt. Ablegen und Anziehen. Gehen wir nochmal in Vers 8 hinein. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Hier haben wir einen Bergarbeiter oder so, der kommt jetzt gerade von unter Tage und hat jede Menge geschuftet und gearbeitet, aber sein Arbeitsanzug sieht nicht mehr sehr schön aus, ist ganz schön schmutzig und schäbig. Das ist ein Bild für den alten Menschen, wie ein Kleidungsstück, das alt und schäbig und schmutzig ist. Und von dem heißt es, legt das ab. Jetzt also, versteht ihr, es ist ein Bild jetzt gebraucht, einerseits alter Mensch, neuer Mensch. Und jetzt haben wir hier so eine Art Tätigkeit. Und die Tätigkeit besteht darin, ein Kleidungsstück abzulegen. Und konkret sind es dann solche Unarten, solche Charaktersünden auch. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden, schlechte Witze machen, schmutzige Witze machen, schlecht über Leute reden, mit Einstimmen in das hinter dem Rücken reden und solche Geschichten. Wir kennen das alle und ich kenne das auch aus meiner Umgebung, wo man nicht unbedingt immer so redet, wie man sollte. Jedenfalls, das sollen wir ablegen. Auf der anderen Seite, jetzt ist es ja eine Sache zu sagen, tu nicht, tu dies nicht, tu das nicht, tu das nicht. Aber die Bibel ist nie so, dass sie dabei stehen bleibt, sondern die Bibel ist immer so, dass sie das Negative kontrastiert mit dem Positiven. Also das, was wir nicht tun sollen, dem wird gegenübergestellt, das, was wir tun sollen. Und was wir tun sollen, steht in Vers 12, zieht nun an. Also wieder eine Tätigkeit, die mit einem Kleidungsstück zusammenhängt. Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Also zieh die neuen Charaktereigenschaften an. Und das ist, wie gesagt, keine Utopie. Das ist nicht wie im Sozialismus oder in anderen Gesellschaftssystemen, die den neuen Menschen schaffen wollen, die das aber nicht können. Das ist real möglich, was hier steht. Zieht nun an. Das ist also von einem Kleidungsstück die Rede. Und dann wird hier noch eine Motivation gegeben, die wir auch nicht übersehen dürfen. Zieht nun an als Auserwählte Gottes. Wenn das keine Motivation ist, zu sagen, ich bin ein Auserwählter Gottes, er hat mich herausgenommen und er sieht mich und er führt mich als Heilige und Geliebte. Mann, was ist das für eine Motivation, zu sagen, du bist ein Geliebter Gottes, dann fällt mir das doch nicht so schwer, wenn mir das so zugesprochen wird. Auserwählt, ich bin ein Heiliger, ich bin ein von Jesus Geliebter, von Gott Geliebter, ein von Gott geliebtes Kind Gottes. So zieht also aus. So, jetzt haben wir also hier das Kleidungsstück, das wir ablegen sollen. Legt das alles ab, das ist zum Beispiel in Vers 8, Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung. Das sollte im Leben eines Christen nicht gefunden werden. Und auf der anderen Seite haben wir, zieht nun an. Also wir sollen das eine schmutzige, schäbige Kleidungsstück durch ein anderes ersetzen. Zieht nun an, Vers 12, Erbarmen, Güte, Demut, Milde und, die Liste geht so weiter. So, jetzt will ich das mal versuchen zu erklären. Ich muss jetzt mal das hier abnehmen. Stellt euch mal vor, das ist jetzt der alte Mensch, wie ein altes, schäbiges Kleidungsstück. Hier ist schon die Brusttasche kaputt, dann sind hier Flecken drauf. Stellt euch das noch ruhig viel schäbiger vor, richtig schmutzig, schäbig, alt, kaputt. Niemand möchte so in der Gemeinde rumlaufen, niemand möchte so in der Gesellschaft sich zeigen. Das ist der alte Mensch. Und jetzt sagt die Bibel zu den Christen, zu den Menschen, die Jesus gefunden haben, zieht das aus. Also ich soll jetzt dieses alte, schäbige Kleidungsstück einfach ausziehen. So. Und dann kann das auch entsorgt werden, das brauche ich nicht mehr. Zieht den neuen Menschen an. Ich habe hier ein Hemd, das habe ich noch nie richtig getragen, nur gestern einmal zur Anprobe. Also ganz neu. Seht ihr? Das hat mir Silke mal mitgebracht und das passt wie angegossen. Und das ist jetzt der neue Mensch. Den soll ich jetzt anziehen. So. Und hier fühle ich mich auch viel wohler drin. Das ist das Bild, das der Paulus gebraucht, zieht den alten Menschen aus und das kann man. Das ist keine Utopie. Legt den alten Menschen ab und zieht den neuen Menschen an wie ein neues, sauberes Kleidungsstück. Und das sollen wir unser ganzes Leben lang mein Sakko wieder überziehen. Gut, ich wollte euch nur die Illustration nicht vorenthalten. Also das ist das Bild, das der Paulus gebraucht. Und jetzt gehen wir nochmal etwas näher in den Text hinein und wollen uns noch eine Besonderheit klar machen. Wir schauen uns jetzt nochmal diese 5 oder 7 Verse an. In Vers 9 und Vers 10. Da steht Folgendes, belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen, das ist Vergangenheitsform, und den neuen angezogen habt, das ist auch Vergangenheitsform. Also einmal ist es so, dass Paulus sagt, das alte Menschen, den alten Menschen ausgezogen, das ist schon geschehen. Den neuen Menschen angezogen, das ist schon geschehen. Ja, wunderbar, wenn es schon geschehen ist, dann habe ich ja nichts mehr zu tun. Dann kann ich mich ja auf die Seite legen und sagen, es ist alles in Ordnung. Auf der anderen Seite, das müssen wir die Bibel immer genau lesen, auf der anderen Seite heißt es aber auch in Vers 8, jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Das ist Gegenwart. Und in Vers 12 heißt es, zieht nun an, das ist Gegenwart. Jetzt könnte man sagen, ja Paulus, sag mal, was meinst du denn nun? Sollen, ist es Vergangenheit oder ist es Gegenwart? Also eins von beiden geht doch nur. Ist das nicht ein Denkfehler? Nein, es ist kein Denkfehler. Paulus weiß ganz genau, was er hier schreibt. Einerseits ist es schon geschehen und andererseits muss es immer wieder geschehen. Und das ist, kann man sich folgendermaßen klar machen. Es gibt also einmal diese grundlegende Transformation eines Menschen, der zu Christus kommt, der in eine neue Stellung versetzt wird. Und das ist tatsächlich in der Vergangenheit passiert. Also die Stellung eines Menschen vor Gott, dass er ein neuer Mensch wird, dass er die neue Natur in sich trägt, wiedergeboren wird, das ist in der Vergangenheit passiert, und zwar bei der Bekehrung. Das passiert auch nicht wieder. Das ist einmal geschehen, Vergangenheit. Auf der anderen Seite haben wir aber die Praxis. Und die Bibel unterscheidet sehr wohl beide Bereiche. Es gibt die Stellung und es gibt die Praxis, genau wie bei den Bundestagsabgeordneten. Es gibt also einmal sein Mandat. Er ist das einfach. Er hat das Mandat, wenn es ihm nicht entzogen wird. Solange hat er das Mandat und ist Abgeordneter des Volkes im Bundestag. Und dann gibt es aber auch die Lebenspraxis. Und in der Welt des Christseins gibt es das genauso. Es gibt einmal die Vergangenheit. Wir sind und haben ausgezogen den alten Menschen und angezogen den neuen. Auf der anderen Seite gibt es aber die Praxis, die Gegenwart, zieht den alten Menschen aus und den neuen an. Beides muss zusammen passieren. Es gibt also Stellung und Lebenswandel. Man könnte das jetzt auch so überschreiben. Die Aufforderung lautet, lebe das, was du in Jesus Christus bist. Lebe das, was du in Jesus Christus bist. Dass es da keinen Widerspruch gibt. Jetzt kommen wir zum Letzten. Wenn das alles so ist, und wir haben es verstanden, das mit dem alten Menschen und mit dem neuen Menschen und das mit dem Ablegen und mit dem Anziehen. Wie wirkt sich das auf das Leben einer Gemeinde aus? Wie wirkt sich das auf das zwischenmenschliche Umfeld aus? Wir möchten alle in einer Gemeinde leben, wo man sich miteinander gut verträgt und wo der neue Mensch zum Tragen kommt. Ich habe das jetzt mal so dargestellt. In Vers 13, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Nun ist es erstmal so, dass Paulus schon weiß, er sagt nicht, da wir ja alle neue Menschen sind und da wir ja alle Jesus nachfolgen, da gibt es keinen Knatsch in der Gemeinde. Also so realistisch ist die Bibel, dass sie weiß, auch wenn wir die neue Natur in uns tragen und wenn wir alle wirklich bemüht sind, wir möchten dieses Ablegen und Anziehen immer wieder neu praktizieren. Und dennoch wird es nie perfekt sein. Also wir müssen aufpassen, es hat auch Christen gegeben, die zu einem Perfektionismus geneigt haben, die also ein Schwärmertum und gesagt haben, also wir legen die Sünde ab und es gibt die gar nicht mehr. Das ist ein Selbstbetrug. Die Bibel ist durchaus realistisch und sagt, es kann durchaus sein, dass wir einander schuldig werden. Dass wir unsere Unarten nicht alle im Griff haben und dass mich der Bruder X mal, jemand verletzt mich und ich selber tue das auch. Und andere müssen an meinen Unarten tragen, die mir vielleicht gar nicht bewusst sind. Am meisten weiß es meine liebe Frau, die Silke weiß es, wenn ich mal... Die kriegt es am ersten zu spüren. Ne? Und wo man sich nahe ist, weiß man das voneinander, wo es dann die Macken gibt. Deswegen ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat. Also wenn wir dieses Potenzial in uns haben, der neue Mensch, dann können wir uns die Fehler vergeben. Dann können wir über die Unarten des anderen hinwegsehen. Und wenn es gibt in jeder Gemeinde solche Problempunkte, die mächtig auch ärgerlich sein können, aber wenn wir in dieser Gedankenwelt leben, dieser Richtung leben, der neue Mensch in uns, den legen wir an, dann können wir auch, so wie diese Gemeinde um das Kreuz hin versammelt ist, dann können wir auch so ein Klima schaffen, dass wir trotz der Fehler, die wir haben, uns immer noch einander vergeben und uns wohlfühlen in der Gemeinde. Dass jemand anders, der zu uns kommt in die Gemeinde, sagt, ja, hier fühle ich mich wohl, das ist hier anders, Christen leben anders. Also ich will damit nur sagen, wir müssen realistisch sein, es wird Störmomente geben, es wird Ärgernisse geben, auch in einer Gemeinde, die aus erneuerten Menschen lebt, wie da, aber es gibt ein Mittel dagegen, dass wir nämlich uns bewusst machen, wie Jesus uns vergeben hat. Wir sind neue Menschen, wir haben das Potenzial, auch erneuert zu leben, dass wir das auch praktizieren und nicht den alten Launen, den alten Unarten Raum geben, das kann man nämlich auch, sondern dass wir dem Neuen in uns Raum geben. Und zum Schluss, zu diesem Allem aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Also hier seht ihr eine Wäscheleine mit drei Klammern dran, und wenn die Liebe uns verbindet, dann haben wir Gemeinschaft, dann sind wir wirksam auch für Gott, dann kann Gott uns gebrauchen. Und auch die Liebe ist wieder dieses Bild des Anziehens. Die Liebe kann man anziehen. Man kann nicht sagen, also der Herr hat mir die Liebe nicht geschenkt. Oder manche Leute sagen ja auch, wir empfinden nichts mehr füreinander, wir lieben uns nicht mehr, deswegen lassen wir uns scheiden. Die Bibel sagt, zu Christen zieht die Liebe an. Das ist möglich. Das ist keine Utopie. So, fassen wir zusammen. Was haben wir jetzt aus dem Text entnommen? Also die Überschrift, wie man als durch Jesus Christus erneuerter Mensch lebt. Es gibt den alten Menschen und es gibt den neuen Menschen. Der alte Mensch kommt von Adam her, der neue Mensch kommt von Jesus her. Gott kennt die ganze Menschheit nur unter diesen beiden Kategorien. Und der neue Mensch ist für jeden Wiedergeborenen eine Realität und keine Utopie, weil Gott diesen neuen Menschen in dir geschaffen hat, wenn du an Christus glaubst, wenn du ihn gefunden hast. Dann gibt es aber auch ein tägliches oder immer wiederkehrendes Ablegen und Anziehen der alten Unarten, die zum alten Menschen gehören, und das Anziehen der neuen Arten oder neuen Wesensart, die zum neuen Menschen gehört, wie ein Kleidungsstück abgelegt wird. Ihr seht da noch meine schmutzige Arbeitsjacke, und wie ein neues Kleidungsstück angelegt wird. Das sollen wir uns also bewusst machen. Legt das Kleidungsstück alter Mensch ab und zieht das Kleidungsstück neuer Mensch an. Und das Dritte ist, eine Gemeinde, die aus solchen erneuerten Menschen besteht, das macht sich im Gemeindeleben bemerkbar. Dass man sich vergeben kann, dass man sich begegnen kann, dass man miteinander arbeiten kann und eine Einheit bildet, weil man als erneute Menschen auf das Kreuz hin, auf Jesus hin orientiert ist. Das sind also die Gedanken, die ich euch mitgeben wollte. Und zum Schluss nochmal, der Unterschied zwischen dem Bundestagsabgeordneten und dem Christen ist, der Bundestagsabgeordnete bleibt derselbe Mensch, wenn er in den Bundestag einzieht. Er ändert seine Wesensart nicht. Der Mensch, der zu Jesus kommt, der wird durch Gott ein neuer Mensch, keine Utopie, sondern Realität. Wir müssen dem neuen Mensch nur Raum geben. Amen.